Energy X Follow, die Social Influence Show.
Und wir drei, wir reden ja jeden Dienstag live über all das, was sich so tut in den sozialen Medien. Und heute sprechen wir über ein Thema, das uns wirklich alle irgendwo beeinflusst, nämlich Schönheit und die Wahrnehmung von Schönheit. Die Medien geben uns da ja eigentlich schon immer vor, was normal und was schön ist. Und online in den sozialen Medien ist das nicht anders. Einmal soll man einen großen Hintern und Kurven haben und dann ist es wieder trendy, dass man Size Zero trägt. Und während die einigen dann predigen, dass jeder Körper schön ist, entwickelt sich auf der anderen Seite ein Trend, der konträrer nicht sein könnte, nämlich Perfektion auf ihrem allerhöchsten Level. Und das Ganze mit virtuellen Influencern und KI-generierten Bildern und Werbungen. Und genau das wollen wir uns heute in dieser Folge anschauen. Online gibt es aktuell eine Entwicklung aus der Kategorie, habe ich so nicht kommen sehen, um ehrlich zu sein. Vor allem mein 2010, ich hätte es so nicht kommen sehen. Und zwar virtuelle Influencer, also Profile, die genau das posten, was echte Influencer auch machen, nur mit dem Unterschied, dass dahinter eben keine echte Person steckt. Und damit verdienen die ordentlich viel Kohle. Was glaubt ihr beiden, Petram und Ilja, wo liegt der Ursprung von diesem Ganzen?
Naja, wenn man das Ganze von hinten aufzieht, dann fängt es damit an, dass das Thema rund um die Schönheitsideale in den letzten Jahren einfach immer präsenter und immer stärker geworden ist, vor allem über die sozialen Medien. Man muss sich vorstellen, wir zeigen im Social-Media-Bereich perfekte Dinge. Wir neigen dazu, eher die Makel zu verbergen. Fotobearbeitung, Bildbearbeitung generell. Man schaut, dass der Filter oben ist. Man schaut, dass das Ganze im perfekten Licht inszeniert ist. Der Algorithmus selber spielt dir die Dinge aus, die du sehen möchtest. Die Dinge, die du sehen möchtest, sind aber eher Sachen, die vielleicht perfekt sind und gut ausschauen. Super coole Häuser, schöne Kleidung, Influencer, Personen, die irgendwie was Geiles, Cooles darstellen. Damit fängt es schon an.
Also das ist quasi schon mal überhaupt der Grundstein von den sozialen Medien, dieser Perfektionismus oder das Herzeigen, was man hat. Dass es jetzt aber so weit kommt, dass diese Perfektion auf diesem Level ist, wo es wirklich nichts mehr drüber gibt, hat es dann auch mit dem zu tun, wie sich Social Media in den letzten Jahren verändert hat?
Ja, einerseits liegt es natürlich an uns, weil unser Konsumentenverhalten fördert das Ganze. Wir wollen Dinge sehen, die schön sind, wollen Dinge sehen, die uns inspirieren. Instagram war immer das Inspirationsmedium Nummer eins und dadurch ist es eben passiert, dass wir immer stärker in die Bearbeitung, in das Stellen gekommen sind und das echte Leben ein bisschen verzerrt haben. Und AI-Influencer, künstliche Influencer sind einfach nur das Epitom, die Spitze von dem Ganzen, weil am Ende des Tages, wenn du alles 100-mal bearbeitet hast, was geht noch drüber, indem ich die ganze Szenerie den Menschen sozusagen kreiere und aus dem Nichts schaffe.
Man darf auch nicht vergessen, das ist auch ganz wichtig, dass wir alle im Alltag Alltagsstress haben. Wir haben unsere Jobs, wir haben das Privatleben, es ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Das heißt, der Weg zu Social Media ist oftmals auch ein bisschen ein Ausweichen bzw. ein Escape aus der echten Welt. Das heißt, da wollen wir dann nicht auch noch unperfekte Sachen sehen oder Dinge, die uns belasten, sondern da wollen wir dann teilweise schöne Sachen sehen, Sachen, über die wir vielleicht nicht so viel nachdenken müssen, die uns einfach ein bisschen berieseln, damit wir den Alltagsstress auch besser bewältigen können.
Was natürlich jetzt ist der technologische Fortschritt, weil der begünstigt das Ganze. Also wir, und das traue ich mich sagen, hätten das ganze Thema AI-Influencer schon viel früher gehabt, wäre die Technik so weit gewesen. Weil dass Menschen sich nach Schönem streben, auch wenn, wie du richtig gesagt hast am Anfang, Alina, Schönheitsideale sich ändern mit der Zeit, das gab es ja immer schon. Mhm. Ja, das kennen wir alle. Aber jetzt die Technik so weit. Jetzt sind wir da, jetzt können wir auf Knopfdruck Szenerien, Menschen, Videos, Audios erstellen. Und jetzt reden wir halt noch über Schönheit und über Model-Influencer und Co. In ein paar Jahren werden wir über jeden Lebensbereich, über jede Art von Influencer sprechen, die gar nicht echt existiert.
Und auf der anderen Seite, also ihr redet jetzt über Perfektion und es klingt ja fast ein bisschen so, wie wenn der Trend wieder in Richtung Perfektion geht. Auf der anderen Seite finde ich dann aber wieder spannend, dass der Trend auch gleichzeitig in eine komplett andere Richtung gehen kann, nämlich Body Positivity, jeder ist schön, wir stehen auf Makel. Und wie passt das zusammen?
Naja, für jede Bewegung gibt es auch eine Gegenbewegung. Und es hat angefangen mit Perfektionismus und mit Perfektion generell auf den sozialen Medien. Dann ist natürlich Body Positivity und all die Dinge, die enorm wichtig sind in der heutigen Gesellschaft, haben auch eine Bühne bekommen. Aber wenn man das Ganze zu Ende spielt, ist dann eben AI-Influencer die Konsequenz, was Perfektionismus und alles widerspiegelt. Und es gibt ein paar Vorteile für Unternehmen in der Zusammenarbeit mit AI-Influencern, die wir uns dann später auch noch anschauen werden, weshalb man das Ganze vielleicht auch ein bisschen besser verstehen kann.
Aber ja, um es zu sagen, also es gibt ja Dunkelheit nicht ohne Licht und umgekehrt genauso. Es wird immer so sein, dass es Bewegungen und Gegenbewegungen gibt, wie Ilja richtig sagt. Und das eine schließt das andere nicht aus. Ganz im Gegenteil, das eine beflügelt das andere. Weil so, umso ärger Menschen für eine Sache sind, umso mehr Menschen sind auch dagegen oft. Und Body Positivity, da müsste man sich auch anschauen, woher kommt die Bewegung grundsätzlich. Und dass sie wichtig ist, ist außer Frage. Aber auch die wurde ein bisschen verzerrt mit der Zeit und wird auch teilweise nicht so eingesetzt, wie sie sein sollte. Aber es ist schön, dass beides gibt. Ja? Menschen sollen sich inspirieren lassen von was immer ihnen gut tut.
Und ganz wichtig, das eine schließt das andere nicht aus. Ein AI-Influencer kann genauso für Body Positivity stehen, weil im Endeffekt hat die AI oder der Mensch dahinter dann in der Hand, wie er die oder den Influencer kreiert und für welche Werte der dann da steht.
Ich finde es extrem spannend, die Entwicklung, diese auch unterschiedlichen Richtungen, in die das Ganze gehen kann. Und wir werden auch gleich nochmal einen Blick drauf werfen, welche Ausmaße das überhaupt annehmen kann. Also jetzt klingt ja virtuelle Influencer noch ein bisschen wie so ein Spaß. Ja, wenn bei denen dann die Millionen am Konto reinflattern, dann ist aus Spaß auf einmal Realität geworden. Und darüber werden wir gleich noch sprechen. Alle, die jetzt noch keinen Plan haben und sich irgendwie noch nicht so richtig was drunter vorstellen können, was genau ist denn das?
Das ist ein virtueller Influencer, das kann man sich so vorstellen, wenn ich auf Instagram gehe und ein Profil sehe von einer Person, fällt mir im ersten Blick nicht wirklich was auf. Wenn ich dann genauer reinschaue, sehe ich, dass die Person ein bisschen künstlicher ausschaut und nein, es liegt nicht am Make-up, sondern es liegt daran, dass die Person künstlich kreiert wurde. Und ich sage mal, Gott sei Dank ist das noch ein Punkt, den es gibt, man erkennt es schon, aber virtuelle Influencer sind einfach Profile von Fake-Personen, also virtuelle Menschen, die es gar nicht in echt gibt. Im Gegensatz zu Prominenten, die oft gefaked werden, gibt es diese Leute nicht. Die haben einen Namen, die haben ein Alter, die wohnen wo. Aber dahinter stecken ein oder mehrere Personen, die sie halt künstlich kreiert haben, wie einen Avatar, wie in einem Videospiel besser gesagt. Nur auf den sozialen Medien und nicht auf der PlayStation.
Man muss aber dazu sagen auch, dass sich das von Woche zu Woche, also die Technologie von Woche zu Woche einfach noch immer besser wird. Das heißt, mittlerweile ist es schon sehr schwer, das zu erkennen teilweise. Es hängt dann davon ab, wie viel AI wird wirklich eingebunden und wie der Content ausschaut. Aber wenn du dann jemanden hast, wo das Level einfach schon sehr, sehr weit oben ist und dann diese Person aber auch Stories postet, die echt aus dem Gym sein könnten oder beim Einkaufen in einer Umkleidekabine oder sowas, dann wird es, wenn du dich nicht sehr stark damit auseinandersetzt, relativ schwer zu beurteilen, ob das jetzt eine echte Person ist oder eben nicht.
Also der technikaffine Thomas, der kann zu Hause sitzen und neben seinem eigenen Profil dann auch noch einen, ich weiß nicht, eine Mitte 20-jährige sportliche Frau als Profil haben sozusagen.
Und die sehr, genau.
Das kann er nicht, nur das passiert. Also das ist vielleicht auch etwas für die Zuhörer, um es greifbarer zu machen. Da gibt es schon sehr, sehr viele Beispiele. Also es gibt nicht den Thomas, aber es gibt den Ruben zum Beispiel, Ruben Cruz aus Spanien. Das ist ein Designer, der sich gedacht hat, hey, der hat einfach keine Lust mehr. Und wir gehen später, was ihr schon gesagt habt, auf Vor- und Nachteile ein. Er hat keine Lust mehr, mit Influencern zusammenzuarbeiten. Mhm. Er kreiert einfach seine eigene Influencerin. Die heißt jetzt Aitana Lopez, hat über 250.000 Follower auf Instagram, verdient über 10.000 Euro im Monat, unter anderem mit Sponsoring-Deals, aber auch mit Fanview. Das ist wie OnlyFans. Und die zeigt sich halt sehr freizügig. Und ich sag mal so, wenn wir heute uns zwei Bilder anschauen von echten Menschen oder AI-Influencern, wird es schon schwer, dir zu erkennen, aber ich traue mich wetten, wenn wir die Sendung hier weitermachen in ein paar Monaten und wir spielen das Spiel mal gemeinsam, werden wir es nicht mehr erkennen können. Mhm. Und ja, der Ruben, der Gute, verdient einiges an Geld, weil die Aitana gibt es ja nicht, die hat keine Steuernummer.
Das ist schon mal gut, aber ist es nicht trotzdem extrem viel Aufwand? Also spart man sich dadurch Zeit und Arbeit?
Je nachdem, aus wessen Perspektive du es betrachtest. Also wenn wir jetzt beim Thomas, beim technikaffinen Thomas bleiben oder beim Ruben
bitte
in dem Fall.
Bitte unbedingt beim Thomas bleiben.
Dann hat dieser Thomas ein Ziel, nämlich einen virtuellen Influencer aufzubauen, der sehr, sehr groß werden kann und dann dementsprechend auch die Massen bewegen. Natürlich ist es viel Arbeit und es ist sehr viele Ressourcen, die reinfließen, aber wenn du eine Upside hast und weißt, wie groß das Ganze werden kann, wenn du weißt, was die Leute sehen wollen, das bedeutet, dass du Leute kreierst virtuell, die dann auch diese, wir waren vorhin beim Thema Schönheitsideale, wenn die diese Schönheitsideale, die du verkörpern willst, auch repräsentieren, dann ist es ein langer Weg mit aber einer ganz konkreten Abfolge von Schritten, die du gehen wirst, damit du dann halt die Upside hast, dass du Geld verdienen kannst damit.
Und aber ist es dann auch so, dass wenn Thomas sich denkt, er braucht jetzt eine Story zum Thema Sport, dann muss er sich hinsetzen und auch alles einspielen, damit er das erstmal generieren kann, oder?
Ja,
also der Prozess ist quasi der gleiche, nur in Fake.
Du hast recht, das ist nur ein bisschen leichter für Thomas in dem Fall, weil dann geht er nicht ins Fitnesscenter und zieht sich schön an und macht ein Foto. Der geht auf Plattformen wie Midjourney und gibt einfach ein Prompt ein, das ist wie Google nur für AI, gibt ein, hey, ich will ein Bild von meinem Avatar, der im Fitnesscenter ist, bla 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 bla, und bekommt dann eine Auswahl an Bildern, die er noch weiter bearbeiten kann sogar und die er dann nutzen kann. Das heißt, das kostet ihn ein paar Minuten, wenn er schon gut ist darin.
Und der Techniker findet Thomas ist ganz sicher gut darin.
Wer kann denn?
Und der Content, den es da gibt, ja, der ist genauso wie bei echten Influencern oder?
Von bis, also das, deswegen habe ich am Anfang gemeint, es ist schockierend, wie echt das Ganze mittlerweile ausschaut, weil je nachdem, was für ein AI-Influencer das ist, wenn es jemand sein soll, der so wirkt zu 100% wie eine echte Person, dann ist der Content sehr, sehr ähnlich zu echten Influencern. Die gehen ins Gym, die posten Bilder aus den Umkleidekabinen, die sind auf Reisen, die beziehen ihre Community ein, die posten Videos, wo sie mit der Community reden oder über irgendwas reagieren oder ein Fazit zu irgendeinem Ereignis machen. Also das Ganze ist fast nicht mehr zu unterscheiden.
Lohnt sich's dann überhaupt noch, normaler Influencer zu sein? Oder?
Ja, ja, natürlich.
Zum Glück.
Also, um Gottes Willen, ja, 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 auf jeden Fall. Also es lohnt sich auf jeden Fall noch. Und wir sind jetzt am Anfang dieser Entwicklung. Jetzt schauen die meisten Menschen oder die meisten, die zuhören, werden das ein bisschen, ja, mit einem Zwinkern, ja, betrachten. Sie denken, ja, mein Gott, das also ist jetzt
belächeln.
Halt, jetzt lachen wir. Aber es ist ja immer so. Wir haben auch vor 10 Jahren gelacht, dass die ersten echten Influencer gekommen sind.
Das stimmt.
Und das Businessmodell wird sich so weiterentwickeln, dass wir in 5, 6, 7 Jahren wird es ganz viele Agenturen geben, die ganz viele Influencer besitzen. Die Martina, die 45 Jahre alt ist und Marketingchefin irgendwo, besitzt vielleicht 3, 4 Profile von anderen männlichen AI-Influencern, die in verschiedenen Bereichen Experten sind. Das heißt, es wird kommen, aber es ist ein Spiel, was nicht entweder oder ist. Es ist ein Und-Spiel. Also es, ja, gibt normale Influencer, Menschen, es gibt Fake welche und die werden harmonisch miteinander leben. Das tun sie mittlerweile auch schon. Da gibt es auch Beispiele wie gibt's Lil Miquela, die hat 2,5 Millionen Follower.
Aus L.A.
Aus L.A. Und die war mit Bella Hadid auf einem Laufsteg, besser gesagt, sozusagen.
Online quasi.
Online quasi,
ja,
genau. Oder die hat für Samsung Crazy Werbung gemacht. Also das ist eine Welt, in der wir bereits leben. Wir müssen uns damit anfreunden.
Und was man ja auch sagen muss, so cool rein aus technischer Sicht das jetzt klingt und spannend, es gibt auch extrem viele Nachteile. Influencer an sich sind ja schon lange keine Modeerscheinung mehr. Es ist ein echter Job mit echten Leuten und das bringt halt, wie es halt so ist im Leben, Vorteile und Nachteile. Virtuelle Influencer ist trotzdem nur so ein bisschen ein kryptischer Begriff. Was sind denn die Vorteile davon, dass sowas jetzt gibt?
Also man muss unterscheiden, aus welcher Perspektive. Es gibt einerseits die Perspektive der Leute, die folgen, und auf der anderen Seite die Perspektive von Unternehmen, die mit virtuellen Influencern zusammenarbeiten. Wenn man bei der Unternehmensperspektive anfängt, dann hat man, so banal es auch klingt, ein paar Faktoren, die man bei echten Menschen halt natürlich dann hat. Die werden nicht krank, die sind nicht auf Urlaub, die buchen nicht spontan, bevor die Kooperation online gehen soll, dann vielleicht eine Reise und sagen, hey, habe ich letzte Woche noch nicht gewusst, I'm sorry, kann das leider nicht posten gerade. Die kreieren keine Shitstorms, die äußern sich nicht irgendwie negativ über das Unternehmen oder politisch oder entsprechen vielleicht nicht den Werten des Unternehmens und sind steuerbar. Du weißt ganz genau, was du kriegst und das hast du bei einer echten Person halt natürlich nicht, weil es sind echte Menschen mit, klingt jetzt hart, aber mit eigenem Willen.
Mhm. Das heißt, eigentlich eine Person ohne Ecken und Kanten.
Genau.
Die genau das macht, was man will.
Außer du willst Ecken und Kanten haben, dann kannst du es auch machen.
Klingt auf jeden Fall schon mal gruselig. Aber als Unternehmer, wenn man es jetzt wirklich aus Unternehmersicht sieht, welche Unternehmen sind es, die dann auf so AI-Influencer, virtuelle Influencer gehen?
Also momentan kann man sagen, es ist halt ein sehr technisches Thema, es ist sehr technologielastig und sehr innovationslastig. Und wie vorher angesprochen, wenn zum Beispiel eine Samsung rausgeht und sagt, hey, ich möchte mit einer virtuellen Influencerin arbeiten, dann stärkt das deren Positionierung im Bereich Progressivität, Modernsein und technologischer Fortschritt. Da gibt es sicher andere Brands im Autobereich, Automobilindustrie oder im Technologiebereich, die davon profitieren können. Sonst ist es ein netter Marketing-Gag. Also für fast jeden, der sagen will, hey, schaut mal, wie cool wir sind, schaut, wie zukunftsorientiert wir sind. Für die ist es was natürlich. Sonst gibt es momentan nicht so viele Gründe, das zu machen, anstatt mit einem echten Menschen zu arbeiten.
Mhm. Das heißt, es ist mehr, um bei dieser technischen Neuerung dabei, ja, zu sein irgendwie.
Ja, momentan ist ein Sensationsthema halt.
Oder es vereinzelt gibt Unternehmen, die so starke Guidelines haben, dass sie sich einfach nicht mehr, vielleicht aber auch erfahrungsgemäß mit in der Zusammenarbeit mit Influencern schon 1, 2 Mal das vorgekommen ist, dass irgendwas geäußert worden ist oder dass der oder die Influencer irgendwie einen Shitstorm kreiert hat, wo sie sich gedacht haben, uff, wenn das nochmal passiert, dann sinken unsere Aktien, das können wir uns leider nicht mehr erlauben.
Voll. Wir müssen wirklich immer schauen, was ist jetzt gerade der Fall und wie wird das Ganze in sehr naher Zukunft sein. Weil so schnell, wie sich das entwickelt hat, wie Ilja gesagt hat, das kann in wenigen Wochen kann das schon so weit sein, dass man null Unterschied merkt. Und wenn der Tag kommt, werden ganz viele Unternehmen aufspringen, weil die Vorteile, die er genannt hat, natürlich sehr, sehr wichtig sind für die.
Und dann hat man aber noch die andere Seite, nämlich als User, warum sollte ich jetzt einer faken Person folgen? Das ist ja voll random eigentlich.
Mhm.
Aber wenn man sich überlegt, okay, Neugierde. Du hast die Neugierde, du willst wissen, okay, wie echt ist das, wie kommt das jetzt rüber, wie wird das kommuniziert. Dann hast du die Situation, dass du normalerweise dann auch deinem Schönheitsideal, was wir vorhin angesprochen hast, folgst, weil du würdest ja nicht einem AI-Influencer folgen, mit dem du dich nicht identifizieren kannst von den Werten. Dann hast du die Situation, wir alle kennen es, wir schauen Filme, wir lesen Bücher, aber vor allem jetzt in Filmen, das sind auch nicht immer echte, das sind ja keine echten Charaktere. Das heißt, das sind Superhelden oder Leute, die es so in der Form nur fiktiv gibt, aber ich finde es trotzdem spannend.
Und wenn man jetzt über diese ganzen Vorteile und Möglichkeiten spricht, muss man auf der anderen Seite natürlich auch über die Nachteile sprechen, weil auch die gibt es.
Genau.
Neuerung kommt auch immer oder oft auch mit Problemen, muss man sagen. Was wären bei virtuellen Influencern denn so Nachteile, die ihr seht, die problematisch sein könnten?
Naja, das Thema ist, am Ende des Tages steckt irgendwer dahinter, der das Ganze steuert, und diese Person hat auch ihre Befindlichkeiten, kann das Ganze abdrehen auf einmal. Es ist ein Unterschied, ob du dich als virtueller Influencer offen positionierst, was die meisten, die Großen natürlich machen und sagen, hey, ich bin digitally created, ich bin AI. Die tappen nicht in die Falle, aber wenn ich zum Beispiel so tue, als wäre ich echt und das kommt raus, ist natürlich meine ganze Kredibilität weg. Mhm. Ja. Vielmehr ist, glaube ich, wichtig, dass man als User sich wirklich im Klaren darüber ist, was da jetzt los ist. Weil das Spiel mit der Leidenschaft, mit diesen Wünschen und Träumen von jungen Leuten vor allem, ist ein ganz gefährliches. Wenn ich jetzt ein junger Mann bin, der einer vermeintlich sehr schönen Frau folgt, weil ich das Gefühl habe, ich möchte die kennenlernen. Und dann ist da aber ein Typ dahinter, der mit mir schreibt. Das kennt man ja von anderen Plattformen. Autsch.
Ja.
Und ich muss da wirklich aufpassen und sensibel sein fürs Thema. Ich muss mir darüber im Klaren sein, dass das keine echte Person ist und mich nicht in eine Parallelwelt flüchten, wo ich nicht mehr rauskomme.
Ich meine, man muss eh sagen, dieses mit Vorsicht zu genießen gilt ja sowieso immer bei Social Media.
Klar.
Auch normale Influencer zeigen oft Perfektionismus, der einfach natürlich nicht der Realität entspricht. Jetzt geht bei normalen Influencern, sage ich jetzt mal, der Trend oft ein bisschen mehr in Richtung Echtheit und real sein. Glaubt ihr, kann es dann auch sein, dass der Trend bei virtuellen Influencern in die Richtung irgendwie gehen wird?
Absolut, weil das ja von dem Erzeuger oder der Erzeugerin gesteuert werden kann. Also das ist ja das Schöne dran. Es muss nicht nur ein AI-Influencer sein, der perfekt ist, der keine Makler hat, sondern man kann auch genau in die Richtung gehen und sagen, ich stehe für die und die Werte. Das heißt, das kann man erzeugen. Es muss halt einen Markt dafür geben. Das bedeutet, dass es genug Leute gibt, die das interessiert. Aber das ist das Spannende dran, dass man eigentlich sehr, sehr kreativ und frei sein kann, in welche Richtung man geht.
Ihr habt eine Social-Media-Agentur. Wäre das was, mit dem ihr arbeiten würdet?
Das ist definitiv etwas, wo wir Interesse haben, reinzuschauen, aber nicht unbedingt jetzt, dass wir damit arbeiten wollen, sondern weil wir einfach informiert bleiben wollen.
Mhm.
Wir sind stolz darauf, dass wir ein Influencer-Management in Haus haben. Grüße an unsere Ladies, die das betreuen. Wir sind stolz darauf, mit echten Influencerinnen und Influencern zu arbeiten und wollen das auch weiterhin forcieren. Es ist, wie gesagt, wie ich vorher gemeint habe, es ist kein Entweder-Oder. Da soll sich auch jeder jetzt nicht irgendwie Sorgen machen und sagen, hey, wenn das kommt, hört das auf oder wenn das passiert, ist das weg. Keiner soll sich verrückt machen. Die Leute müssen bei dem bleiben, was sie machen, was sie gut können. Und unser Handwerk und unsere Währung ist Social Influence. Bedeutet, wenn wir merken, da gibt es etwas, wo soziale Medien Marken die Chance geben, mehr Einfluss zu haben, werden wir damit arbeiten müssen, aber nicht auf Kosten von anderen Dingen.
Vor allem, man darf auch eine Sache nicht vergessen, bei all dem Innovativen und Progressiven und wie spannend das Ganze ist, echte Menschen haben halt auch echte Vorteile. Und natürlich kannst du einem Influencer online folgen und dich mit dem identifizieren und alles sehr, sehr spannend und cool finden, was die Person macht. Aber irgendwann triffst du diese Person auch mal im Supermarkt um die Ecke und dann hast du einen ganz anderen Bezug zu der Person oder triffst sie mal in einem privaten Setting und sagst, hey, ich habe gar nicht gewusst, dass du so sympathisch bist in echt. Und das sind Faktoren, die für ein Unternehmen oder für User auch super wichtig sind, die dir ein AI-Influencer Stand heute nicht geben kann.
Das heißt, ihr meint, echte Influencer werden immer noch ihre Berechtigung haben und auch
Absolut.
Als Unternehmen sich die Zusammenarbeit.
100%. Man muss auch einfach sehen, es gibt immer den Gegentrend. Und umso virtueller unsere Welt wird und wenn wir irgendwann in so einer Ready Player One, ja, super Film, Welt leben, wo wir einfach nur zu Hause hocken und alles irgendwie im Spiel erleben, auch dann wird es Menschen geben, die sich nach echten Live-Experiences sehnen werden. Es gibt virtuelle, es gibt AI-Musiker. Auch gut, aber es wird Live-Konzerte geben, wo Menschen hingehen wollen. Das ist, man hat es nach Corona gemerkt und den Lockdowns, dass Menschen noch mehr raus wollen. Also es ist kein Entweder-Oder. Wir sind happy, dass wir mit echten Menschen arbeiten dürfen und werden das so lange es geht machen. Und auch wenn ihr einen Influencer übernehmen, wird es so viel Bedarf geben für echte Experiences mit echten Menschen. Da mache ich mir gar keine Sorgen.
Das heißt, alle echten Influencer zu Hause können jetzt einmal aufatmen. In der heutigen Folge ist es ganz viel um virtuelle Influencer gegangen, um Möglichkeiten, Vorteile, Nachteile. Und jetzt zu guter Letzt wollen wir uns natürlich anschauen, wo kann das Ganze hinführen? Also wo, Petram und Ilja, seht ihr die Zukunft von virtuellen Influencern?
Das ist eine extrem gute Frage.
Ja. Und, so mache ich das.
Das machst du gut, ja.
Wenn wir das jetzt einfach so beantworten könnten, dann würden wir, glaube ich, ganz viele Wetten abschließen und in irgendwelche Sachen investieren, weil wir die Zukunft vorhersehen könnten. Mhm. Wenn man so weiter denkt wie jetzt gerade, dann wird es immer relevanter. Es werden immer mehr Leute davon wissen, immer mehr Leute dann auch wirklich nutzen. Vielleicht wird es dann einige technikaffine Thomas geben, die sagen, hey, ich erstelle diese AI-Influencer selber. Aber ich glaube, die Zukunft wird sein, wie Peter vorhin auch gesagt hat, es ist kein Entweder-Oder, es ist ein Und. Und es ist ein, für welchen Bereich, für welches Ziel, was ich mir vorstelle, ist welche Art von Influencer-Marketing der richtige Kanal.
Das Wichtigste wird sein, es wird ganz normal sein. Das ist es vielleicht. Wir reden jetzt über Dinge, die für uns so Star Trek-mäßig klingen, ja. Aber in ein paar Jahren wird das super normal sein. Viele Agenturen, vielleicht so Agenturen, wie die Social Media machen jetzt wie wir, werden Virtual Influencer besitzen. Die Thomase, die Karens, die alle werden Profile haben, die nicht sie selbst sind. Und es wird anerkannt und okay sein.
Und vielleicht auf den Raum gesehen, wo es das Ganze gibt. Weil man in Österreich, man hat es vielleicht mal in irgendeinem Tech-Teil von einer Zeitung gelesen, man hat davon
noch gehört.
Ja, wir
wirklich
brauchen ein bisschen.
Aber es ist ja, zum Beispiel Asien ist es schon ein großes Ding.
Absolut etabliert. Also
Spanien ist einer der größten.
Das heißt, glaubt ihr, in Österreich wird es auch so sein? Wird es zu uns auch noch stärker kommen?
Ja, also wenn man sich technologische Entwicklungen oder soziale Medien anschaut, es schwappt immer irgendwann mal nach Österreich.
Spät aber doch, ja.
Spät aber doch. Meistens kommt es zuerst nach Deutschland, dann kommt es zu uns. Wenn man dem Trend folgt, dann wird das bei uns auch definitiv ein Thema werden. Es sei denn, bis dahin passiert irgendwas, wo die Leute sagen, okay, nein, das ist uns zu gefährlich. Oder Beispiel TikTok von unserer anderen Folge, wo wir darüber gesprochen haben, es wird vielleicht verboten, gebannt, warum auch immer. Aber wenn man dem Trend folgt, dann wird das ziemlich sicher bei uns auch kommen.
Das ist ein sehr gutes Stichwort, nämlich wir in Österreich, wir sind ja oft hinterher mit Trends und das liegt meistens daran, dass wir ein bisschen zu kritisch sind oft mit Themen und denen gar nicht viel Positives abgewinnen können. Und ja, ich würde auch sagen, ganz ehrlich, ein ganz offener, ehrlicher Appell, es ist super wichtig, dass wir bei dem Thema kritisch sind und kritisch denken ist sowieso das Fundament dafür, dass Leute, vor allem auf Social Media, nicht ganz gaga werden. Aber wir regen uns immer über eine Sache auf, nämlich dass Gesetze von Menschen gemacht werden, die noch nie in diesem Bereich gearbeitet haben, noch nie Erfahrung gesammelt haben. Das ist durch die Bank immer so und das ist nicht gut. Ich finde, jetzt sollten wir eine Sache machen, uns wirklich aktiv damit beschäftigen. Wir sollten AI-Tools nutzen, wir sollten Fake-Influencer folgen, schauen, was die machen, vielleicht selber welche anlegen und wirklich Erfahrung sammeln, weil in ein paar Jahren sind wir vielleicht die, die die Gesetze machen müssen, die Regulierungen. Und dann will ich nicht sagen, ich habe davon keine Ahnung. Dann will ich ja jemand sein, der mitreden kann, weil das probiert hat.
Ich meine, Vorsicht ist ja auch in dem Fall nichts Schlechtes, weil eins, was die virtuellen Influencer mitbringen, ist ja, dass man wirklich alles machen kann. Also man kann ja wirklich jeden Content vielleicht irgendwann auch so real wie die echte Realität kreieren. Also könnte es auch sein, dass das vielleicht komplett gebannt wird oder dass es überhaupt verboten wird in Österreich? Könnt ihr euch das vorstellen?
Es würde mich nicht wundern. Also es ist gerade echt so, je nachdem, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt. Und es muss halt leider genug Fälle geben, die dafür sprechen, es zu verbieten. Also es müssen Dinge passieren, die gesellschaftlich so verworfen oder halt verurteilt werden, wo man sich denkt, okay, nein, wenn das nochmal passiert, dann ist es ein Extrembeispiel und das wird bei uns verboten. Und da ist ein bisschen unsere junge Generation auch in der Situation, dass wir die schützen müssen. Die Leute, die dann vielleicht kritisch hinterfragen, haben wir gerade besprochen. Nicht jeder kann in der Form kritisch hinterfragen, vor allem wenn es im Netz ist, online. Nicht jeder denkt um die Ecke oder informiert sich und sagt, ah, okay, das ist jetzt ein AI-Influencer, keine echte Person. Wenn diese Person sagt, spring oder macht das, muss ich das nicht machen.
Ja.
Das heißt, das ist super wichtig.
Das heißt, wir dürfen die Verantwortung eben vielleicht nicht nur bei den Nutzern lassen, wenn
genau,
ich das so richtig verstehe.
Kein Fall. Das ist ein bisschen die Sorge, die wir auch haben, ist, dass jetzt genau das passiert, dass manche Leute sagen, ja, lass uns mal weiterentwickeln, wir verbieten es dann später, wenn es zu weit geht. Das wird aber so nicht so einfach klappen. Das ist wie mit dem TikTok-Ban in den USA, den wir besprochen haben. Das klingt in der Theorie alles nice. Das ist vielleicht für die gut, die zu faul waren, sich damit zu beschäftigen. Aber der Fortschritt kommt, der ist schon da. Wir entscheiden nicht, ob er kommt, noch mehr. Wir entscheiden nur, ob wir Teil davon sein wollen oder nicht. Deshalb müssen wir uns damit auseinandersetzen und das Ganze in die Richtung lenken, in die sinnvoll ist und positiv für die Gesellschaft.
Ich finde es sehr spannend. Ich muss nämlich auch sagen, obwohl ich Mitte 20 bin und das ja irgendwie eigentlich genau meine Welt sein müsste, war das wirklich was völlig outside of my bubble. Also ich wusste schon, dass das gibt, man kriegt es mit, aber dass das wirklich so groß ist, dass Leute so viel Geld damit verdienen und das auch so eine Relevanz hat, war auch für mich neu. Deswegen danke auf jeden Fall für die Folge heute und für den spannenden Talk. Nächste Woche wird es auch cool. Also alle, die gerade zuhören, ich will euch gerne bitte auf nächsten Dienstag locken. Vielleicht könnt ihr ja schon mal sagen, wer denn da morgen nächste Woche so kommen wird.
Ein sehr, sehr spannender Gast, nämlich Nick Haßmann, seines Zeichens Judo-Staatsmeister, trainiert seit über 25 Jahren Judo auf höchstem Leistungssportniveau und jemand, der Fitness und Personal Training durch und durch lebt. Also ich glaube, Nick hat in den letzten Jahren über 1000 Leute gecoacht und ihnen dabei geholfen, ihre Fitnessziele zu erreichen. Und mit ihm werden wir beleuchten, wie sich die sozialen Medien vor allem auch in der Fitnessindustrie gewandelt haben, weil die Fitness- und die Fashionindustrien fast die zwei einzigen Branchen gewesen sind, wo Influencer-Marketing wirklich begonnen hat.
Das Schöne ist, er ist Praktiker. Das heißt, er hat nicht nur beobachtet, er hat es mitgestaltet, miterlebt und nutzt Social Media auch vergleichsweise wie fast kein anderer in seiner Branche. Ohne Makel. Deshalb freuen wir uns drauf.
Ich freue mich auch drauf. Ich würde es jetzt einfach so stehen lassen. Wer nächste Woche Dienstag 20 Uhr nicht dabei ist, der ist selber schuld. Schönen Abend.
Ciao, ciao.
Ciao.